So, ich sag mal, mach mal hier so einen Marker rein. Das habe ich mir extra so einen Hotkey gemacht. Und dann kannst du anfangen. 3, 2, 1. La, la, la. 3, 2, 1.
Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge des Open Web Podcasts, heute mit dem Thema Open Social. Mit dabei sind heute wieder, wie immer, Mr. Topf.
Das bin ich.
Hallo.
Hallo.
Bloggt unter mrtopf.de/blog und Sebastian Küppers.
Nabend.
Bloggt unter pixelsebi.com. Zu Anfang mal wieder ein bisschen Werbung für unsere Möglichkeiten, Kontakt mit uns aufzunehmen, was immer noch viel zu wenig passiert. Deswegen müssen wir halt weiter die Sachen besprechen, die uns gefallen. Das ist einmal die Mix-Community unter openwebpodcast.de. Dann haben wir einen Skype-Anrufbeantworter. Unter was ist der?
Auch Open Web Podcast.
Genau. Alles zusammen?
Alles zusammen. Also außer der Webseite ist es immer alles zusammen.
Okay. Dann findet man uns bei iTunes. Wenn ihr uns über iTunes abonniert habt, immer schön raten, damit wir ein bisschen bekannter werden. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben über openwebpodcast@gmail.com. So, dann zu den News. Dieses Mal ist nicht ganz so viel passiert.
Oder Twitter ist immer nicht.
Noch kein. Twitter doch kein OMB?
Ja, also es ist jetzt erkennbar gewesen, dass wo nachher lange Zeit eigentlich Twitter mal irgendwo in so einem Bug-Tracker-Tool das To-Do Open Microblogging integrieren irgendwie auf Compiled gestellt hatte, ist es jetzt auf wird nicht mehr gelöst gestellt worden. Sprich, Twitter wird wohl kein Open Microblogging in Zukunft supporten. Schade.
Oder ja. Wir wissen es nicht. Na, ich meine, das Problem ist ja immer, wenn es ankündigst, dann warte jetzt immer drauf, dass es morgen kommt. Und wenn es dann nicht morgen kommt, dann sind alle ganz böse immer. Vielleicht so sicher.
Du meinst ein strategisches...
Wer weiß es.
Erstmal nicht bearbeiten. Hoffen wir es mal.
Genau, dann gibt's Marktdruck News. Muss es richten.
Dann gibt es News zu Google Friend Connect.
Ja, es ist einfach nur so, dass momentan relativ viele Beta-Invites rausgeschickt werden an Leute und momentan auf sehr vielen Webseiten und sehr vielen Blogs die ersten Friend-Connect-Felder findet. Eins, was mir gerade spontan einfällt, ist zum Beispiel das Blog von Oliver Gassner, wo man jetzt Mitglied werden kann. Und ist ganz schön, es geht los, Google Friend Connect wird ausgerollt, wie es scheint.
Jetzt pünktlich wahrscheinlich als Reaktion auf Facebook Connect, was jetzt auch die nächste News wäre.
Ja, Facebook Connect passiert das Gleiche und da gab es ja diverse Artikel in verschiedensten Publikationen, Blogs und so weiter darüber, was es für Open Social bedeutet. Und dann nicht für Open Social bedeutet, was es für Open ID bedeutet. Im Übrigen ist mir gerade das Ustream hier abgeschmiert. Ja, und da muss man mal abwarten, was es jetzt wirklich bedeutet. Ich hatte auch ein bisschen darüber geschrieben, was jetzt da brandingmäßig für OpenID es bedeuten könnte. Da muss man halt mal abwarten. Natürlich ist es halt wieder so ein zentralisierter Ansatz. Ob der sich durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Ich bezweifle das halt.
Ist, glaube ich, definitiv eine neue Folge wert, mal das Ganze zu beleuchten.
Genau. Wir haben auch, kann ich direkt auch noch erwähnen, einen neuen Podcast gestartet, der aber im Moment noch keine Homepage hat. Data Without Borders gibt es dann unter datawithoutborders.net. Ein englischer Podcast an sich mit demselben Inhalt, wie wir das hier haben. Dazu haben wir auch ein bisschen über Facebook Connect in der ersten Folge erzählt, die hoffentlich, ja, ich nehme an, am Wochenende rauskommen wird unter datawithoutborders.net.
Ich hoffe, unsere hat Priorität.
Ja, glaube ich da auch. Es ist ja nicht am gleichen Tag, von daher.
Okay. Gut, dann fangen wir an mit Open Social, oder?
Stopp, eine Sache wollten wir noch ankündigen, und zwar, was Christian, Matthias und ich schon seitdem wir diesen Podcast haben, täglich machen, ist, uns in einem Skype-Channel über aktuelle Begebenheiten kurzfristig zu unterhalten und auch die eine oder andere Frage, Meinungswissensaustausch dort zu initiieren. Und wir haben uns gesagt, das wäre natürlich auch schön, wenn wir es nicht nur mal zu dritt machen, sondern eigentlich mit allen möglichen Leuten, die gerade mit dem Thema Open Web zu tun haben, damit arbeiten, versuchen vielleicht zum Beispiel gerade OpenID zu implementieren oder was auch immer. Und da wird Christian jetzt, wie er gerade gesagt hat, ein IRC-Channel einrichten.
Genau, und den werden wir verlinken, einfach auf unserer Homepage openweb-podcast.de. Dort wird ihr einen Link finden und der wird wahrscheinlich einfach Open Web Podcast ein Wort heißen, und ich nehme an, dass wir das auf Freenode.net machen werden.
Schön. Und dann fällt mir noch eine Sache ein, und zwar habe ich noch Beta Invites zu verschenken, und zwar habe ich noch 9 Einladungen für Clickset.com. Werden wir noch verlinken in den Shownotes, will jetzt nicht weiter darauf eingehen, was es ist, aber könnt ihr euch mal anschauen, und wenn ihr wirklich Developer seid, die auch in der Lage sind, irgendwie mit einer API mal rumzuspielen, sich das genauer anzuschauen, könnt ihr gerne den Invite bekommen, einfach mal später kommentieren auf den Eintrag auf mix.de zu diesem Podcast, dann schicke ich euch den zu. Nicht vergessen, eure E-Mail-Adresse dann zu nennen.
Genau, wahrscheinlich habe ich die auch, oder? Hat die jeder, der da so eine Mail bekommen hat?
Nee, ich habe nochmal 9 extra Mails von dem Typen bekommen, um diese Einladung für den Podcast zu verschenken.
Okay.
Gut, dann fangen wir mal mit dem eigentlichen Thema an. Die Folge geht heute über Open Social. Ich habe hier überall Open Source stehen, Mensch. Open Social natürlich. Das Ganze ist von Google initiiert worden, also so ein bisschen einführend, gestartet offiziell am 1. November 2007, ungefähr einen Monat nach dem Start der Facebook-Apps, wahrscheinlich auch als direktes Konkurrenzprodukt dazu. Google hat aber den Schritt gegangen, das Ganze Open Source zu machen, also man kann Open Social sowohl als Plattform als auch als Apps-Schreiber benutzen. Google hat sich relativ namhafte Firmen gleich mit zum Start ausgesucht. Das ist unter anderem MySpace, Plaxo, SixApart, LinkedIn und so weiter. Also es sind noch ein paar
High Five
wichtige dabei. High Five. Es sind ungefähr 7500 Entwickler gerade angemeldet, die Open Social Apps entwickeln. Es sind insgesamt knapp 600 Millionen Nutzer über Open Social erreichbar. Davon ist MySpace der größte. Bei MySpace gibt es 4600 Apps zur Auswahl, also in diesem App Store, die man praktisch dann auf seine Seite setzen kann, und ungefähr 135 Millionen Installationen von Apps. Das heißt, das ist schon eine ganze Menge. Grob ist Open Social in 2 unterschiedliche Versionen gegliedert. Das ist zum einen diese normale Widgets API. Das heißt, man kann sich so schöne kleine Widgets auf seine Seite setzen. Und das andere ist eine RESTful API, also eine vollwertige API, die zum Beispiel auch mit OAuth verschlüsselt funktioniert. Aber da werden wir später nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal mit der klassischen API an, die, ich glaube, ursprünglich auch relativ eng mit dem iGoogle zu tun hatte, oder? Haben sie nicht daraus irgendwie die erste Version gebastelt?
Ja, eigentlich immer noch so. Ich meine, die Google Gadgets, die ja auch so Basis von iGoogle sind, sind, glaube ich, schon das Hauptkonzept dabei gewesen. Und da haben sie eigentlich nur die APIs dran gebaut, um halt weitere Daten anzusprechen.
Weißt du, ob das iGoogle eine vollkommener Open Social Container ist? Kann ich da ganz normale Open Social Apps reinmachen?
Nee, soweit ich weiß, noch nicht. Ich war eben nur mal auf der Seite. Also das ist im Moment nur eine Developer-Sandbox, die sie haben. Hatte ich zumindest auf der Open Social Wiki gesehen. Das heißt also, es ist nur für Entwickler im Moment interessant. Nehme ich aber an, dass es irgendwann auch kommen wird, dass man da seine eigenen Applikationen reinpacken kann.
Okay. Aber eben prinzipiell ist diese normale Widget Engine relativ nahe an die Facebook-Apps angelehnt. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was drüber, Sebi?
Ja, also prinzipiell kann man ja erstmal sagen, wenn man sich fragt, worum geht es eigentlich bei Open Social? Es geht eigentlich darum, dass man die Möglichkeit bekommt, Applikationen auf Webseiten laufen zu lassen. Und diese Webseiten sind halt momentan vor allen Dingen in der Regel die großen sozialen Netzwerke. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass wir auf diesen sozialen Netzwerken halt nicht nur Daten über uns selbst haben, sondern halt auch vor allen Dingen Daten über unseren Social Graph, also über unsere Freunde. Und es gibt natürlich viele, sag mal, interessante Applikationen da draußen in der Welt, die davon profitieren könnten, wenn sie auf diese Informationen über mich und vor allen Dingen auch über wen ich kenne, zugreifen könnten, damit diese Applikationen gemeinsam genutzt werden können. Und ich denke, dass das ganz viele halt vor allen Dingen bei Facebook erfahren haben. Bei Facebook gibt es ja die Facebook-Applikation, da gibt es so einen Menüpunkt Applikation und dann bekommt man letzten Endes ein großes Verzeichnis von vielen verschiedenen Applikationen, die halt für Facebook entwickelt worden sind. Und die Funktionsweise bei Facebook ist eigentlich genau die gleiche wie letzten Endes auch bei Open Social, nämlich man hat ein Verzeichnis, in dem diese ganzen Applikationen gelistet sind und dann kann man halt sagen, dass man so eine Applikation nutzen möchte. Ich sag mal, ein so ein Renner war ja damals oder ist vielleicht sogar immer noch diese Vampire-Applikation, das war letzten Endes eigentlich nur so ein Spielchen, womit man seinen Freunden das Blut aussaugen konnte, ja. Und das hat halt so funktioniert, dass man einfach diese Applikation suchen musste im Verzeichnis und sie dann hinzugefügt hat. Und wenn man sie hinzugefügt hat, musste man sich damit einverstanden erklären. Das ist eigentlich immer das Gleiche bei Facebook-Apps und auch bei Open Social, dass die Applikation Zugriff auf diese Daten bekommt. Und Zugriff auf diese Daten bedeutet, sie bekommt Zugriff auf Profilen, auf wer sind meine Kontakte und auch auf meinen Activity-Stream. Letzten Endes bekommt sie Zugang, vor allen Dingen in dem Sinne, dass diese Applikation auch Activities in meinen zurückposten kann. Zum Beispiel der erste Post, der da passieren wird, ist: Sebastian hat gerade die Vampire-Applikation installiert. Und dann ist es halt so, dass dadurch, dass die Applikation jetzt im Rahmen dieses sozialen Netzwerkes läuft, sie weiß, wer meine Freunde sind und ich jetzt sagen kann, hier jetzt, Matthias Pfefferle das Blut aussaugen. Ja? Und Matthias bekommt dann auch eine Nachricht, oh, Sebastian hat dir das Blut ausgesaugt, saug ihn zurück.
Genau, sofort entfreunden.
Genau, sofort an Freunden. Und es gibt eigentlich vier verschiedene Orte, wo diese Applikationen immer wieder auftauchen. Das sind diese sogenannten vier Views, die, glaube ich, bei Facebook und bei Open Social exakt die gleichen sind. Es gibt einmal diese Preview View, das ist einfach nur die Anzeige in dem Verzeichnis. Dann gibt es die Home View, das ist halt immer, wenn man bei Facebook auf Home drückt und auf seiner Übersichtsseite ist, gibt es da teilweise Ansichten, wo man halt auch manchmal was konfigurieren kann oder irgendwelche Übersichtsseiten sieht. Dann gibt es die Profile View, die ja massiv, ich sag mal, eingeschränkt bzw. umgestellt wurde bei Facebook mit dem Relaunch im Sommer, die aber früher so gewesen ist und sie ist auch bei vielen Open Social Containern so. Ja, war ich weg?
Du warst kurz weg, ja. Dann war ich weg.
Bei der Profile View ist es halt so, dass man die Applikation direkt in sein Profil einbinden kann. Also es gibt natürlich noch mehr Applikationen außer dieses Vampire-Ding. Zum Beispiel iLike war ja einer der ganz großen Renner auf Facebook, wo man einfach da seinen Freunden sagen konnte, welche Musik man gut findet. Und dann hat man das halt direkt aus seinem Profil integriert. Und dann gibt es auch so eine sogenannte Canvas View. Und diese Canvas View ist eigentlich nichts anderes wie, das sieht man halt auch auf Facebook heute ganz gut, dass man halt auch einen eigenen Karteikartenreiter oben in seinem Profil hinzufügen kann, der dann nur diese Applikation dient. In meinem Facebook-Profil habe ich zum Beispiel den Karteikartenreiter Flickr hinzugefügt, sodass du da auf Flickr gehen kannst, dann siehst du alle meine Flickr-Bilder auf meinem Profil. Ja, und ich denke, das ist eigentlich jetzt von dieser Open Social Gadget API gesehen genau das Ding. Es geht einfach darum, dass Applikationen, die Dritte entwickeln, auf diesen Plattformen, auf diesen Webseiten verfügbar gemacht werden können und diese Applikationen halt auch ein bisschen diese Daten weiterverarbeiten können, die ich halt auf diesen Webseiten zur Verfügung stellen kann.
Also es kann sich praktisch jeder seinen Facebook-App-Server aufsetzen, wenn wir es mal so vergleichen wollen. Und das Schöne ist eben, dass man, also dass die Widgets, die man auf die Seite setzt, dass ich die immer direkt mit mir verbinden kann. Das heißt, nehmen wir jetzt an, Flickr würde eben so einen Open Social Container anbieten, auf dem ich Apps platzieren kann, wo ich gerne möchte, und hätte nicht die Videos selbst integriert, sondern hätte ein YouTube Open Social Widget angeboten, in dem ich dann meine YouTube-Videos anzeigen lassen kann. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass auch wirklich meine YouTube-Videos angezeigt werden. Also ich kann mich direkt authentifizieren, ich kann sagen, das bin ich, zeige doch bitte meine YouTube-Videos an oder zeig mir meine Freunde auf YouTube.
Was ist denn jetzt das Böse an Facebook und was ist das Tolle an Open Social?
Naja, generell erstmal das Offene, oder? Ja, das Schöne an Open Social ist, denke ich, dass sie es natürlich offen gemacht haben. Das heißt, es hat jeder die Möglichkeit, eben diese Apps-Engine laufen zu lassen. Und prinzipiell von der Idee her sind auch diese ganzen Apps, die ich dafür schreibe, portierbar. Also es ist von der Idee her egal, wo ich die Apps letztendlich dann anzeigen will.
Also ich denke mal, hauptsächlich ist es wahrscheinlich für den Entwickler interessant, weil der eben nicht für jede neue Plattform irgendwas neu schreiben muss, sondern mit ein paar Anpassungen vielleicht dieselbe Applikation dann auf verschiedenen Plattformen laufen lassen kann. Weil für den Enduser wäre es ja an sich egal, ob es nun
ja, das
die eine Implementierung oder die andere ist. Wir hatten ja auch noch damals, als es rauskam, da waren wir ja gerade Barcamp Berlin und Web2 Expo und da hatten wir auch noch eine Session dazu und damals war halt auch so ein bisschen die Angst da, dass Google da zu sehr im Vordergrund steht und warum die das machen. Es war halt noch nicht so ganz verstanden, ob die das machen, damit sie dann überall Werbung drauf tun können und dergleichen mehr. Und damals war man auch noch war halt nicht so ganz klar, ob jetzt da ein Google-Server immer mit irgendwie dabei ist oder nicht, aber es hat sich ja, sollte man nochmal klarstellen, herausgestellt, dass es eben unabhängig von irgendwelchen Google-Servern läuft und jeder das implementieren kann und jeder auch Applikationen schreiben kann. Und Google wirklich
wäre, wäre interessant, ob das von Google von Anfang an so gedacht war. Weil also das Raunen ging ja auch durch die ganze Entwicklerwelt, weil es eben ursprünglich hieß, Google öffnet sich, Google wird entwickelt auch irgendwas in Richtung Social Graph, in Richtung portable Netzwerke. Mhm. Und das, was als erstes vorgestellt wurde, war mehr oder weniger eine Art Widget-Engine. Und das hat, denke ich, relativ viele enttäuscht. Und die Frage ist jetzt, ob Google nur deswegen das Ganze ein bisschen aufgebohrt hat oder ob es wirklich, ob die Schritte wirklich so geplant waren.
Kann man natürlich schlecht sagen. Ich meine, Fakt ist aber, glaube ich, schon, dass es alles ein bisschen überstürzt auch veröffentlicht worden ist, weil der Zeitdruck da war und man immer irgendwie reagieren muss. Von daher weiß man nicht, was jetzt wirklich fertig war, weil auch die Doku war ja nicht wirklich gut. Deswegen waren ja auch so viele Missverständnisse da, was es jetzt eigentlich genau macht. Von daher kann man natürlich schlecht sagen, aber ich glaube, wo zumindest der Druck da war, war, glaube ich, das aus Googles Händen zu nehmen, also die ganze Spezifikation nicht von Google alleine spezifizieren zu lassen, sondern das halt eben auch in eine Foundation zu überführen, sodass es also nicht nur von Google kommt, sondern eben, dass es auch vielen Leuten gehört, eben der Foundation.
Und wer ist noch Mitglied in dieser Foundation außer Google?
So genau weiß ich, aber es sind zumindest all die großen Namen, die auch so von vornherein dabei waren, also MySpace und so weiter, Yahoo und dergleichen.
Okay.
Es gibt aber auch Community Seats da. Da ist ja, glaube ich, Joseph Smart, das hatten wir ja letztens auch als News mit dabei. Also es ist jetzt nicht nur die großen Firmen, die da mitmachen, sondern es kann im Prinzip jeder da mitmachen.
Man kann ja eigentlich auch so ein bisschen sagen, dass das, was jetzt Google Friend Connect ist, so ein bisschen das ist, was man damals befürchtet hat.
Vielleicht, also ich habe mir Friend Connect das nicht so genau angeguckt, deswegen
kann ich. Ja gut, aber ich sag mal, Google Friend Connect macht momentan so ein bisschen einen auf Open Social for the rest of us und verspricht ja eigentlich, dass jede Webseite jetzt mit Google Friend Connect ganz einfach auch Open Social Container werden kann. Letzten Endes ist es passiert damals genau das, wovor damals alle Angst hatten, nämlich dann laufen halt wirklich auf meiner Webseite Applikationen auf den Servern von Google. Ja. Und Google weiß alles. Und wenn sich Leute auf meiner Webseite als Freund anmelden über Friend Connect, melden die sich letzten Endes bei Google an. Also ich glaube, ich hatte heute schon vor, darüber zu bloggen, weil das so viel wieder im Umlauf ist. Da muss man, glaube ich, nochmal den Leuten klar machen, was das jetzt genau ist und was es bedeutet, wenn man das jetzt benutzt. Das ist mir jetzt wieder die, wir geben Google noch mehr geile Daten über unser Verhalten, Schleuder.
Komme ich überhaupt an die Daten, die mir dieses Friend Connect bietet, oder sind die wirklich nur bei Google und ich habe nur so ein Iframe, der halt die Freunde anzeigt?
Du meinst du als
ich als Webseitenbetreiber. Ja. Also nehmen wir an, ich tue auf meinen Blog jetzt eben auch dieses Friend Connect und Leute haben die Möglichkeit, sich über ihren Google-Account eben bei meiner Seite anzumelden. Kann ich die dann auch wirklich nur in der Sidebar irgendwie listen oder habe ich auch die Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen? Kann ich den Mails schreiben oder sonst irgendwas?
Also ich habe leider keine Beta-Einladung bisher bekommen. Ich habe mich auch viel zu spät angemeldet. Ich habe jetzt keine Admin-Oberfläche, wo ich das sehen könnte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht weiß das jemand im Ustream, wenn da noch jemand ist.
Ja, da sind noch ein paar. Tut jetzt auch wieder.
Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich heute Mittag einen bekommen habe. Ich hätte es mir eigentlich auch nochmal angucken können. Schande.
Ich vermute mal, dass man da nicht großartig erstmal rankommt.
Ja, aber nehmen wir an, das wird eben die gleiche Entwicklung nehmen wie Open Social auch. Also die gleiche Angst hatte man ja bei Open Social am Anfang auch. Dann kommt vielleicht doch noch was recht Cooles letztendlich dabei raus. Mal schauen.
Könnte natürlich sein, ja, absolut.
Gut, es bleibt spannend. Und wir werden darüber berichten, wenn es da Neuigkeiten gibt.
Also es ist generell eine Geschichte, also jetzt, wo wir gerade eben das Friend Connect schon angesprochen haben, Facebook Connect funktioniert eben auf die gleiche Weise. Also mit Facebook Connect muss man sich eben auch sicher sein, dass alle Daten letztendlich bei Facebook landen und dass mehr Daten Richtung Facebook wandern als in die andere Richtung.
Gut, aber man kommt an ein paar Daten da dran, ne?
Ja, natürlich, klar. Aber letztendlich, also es werden halt gerade überall wieder die Pferdescheu gemacht, von wegen es wird OpenID ablösen und so weiter und so fort und es ist viel, viel einfacher zu benutzen und keine Ahnung was noch alles. Man muss sich halt immer im Klaren sein, das ist eine proprietäre Lösung, die wo alle Macht bei Facebook liegt. Und man sollte sich halt schon gezielt entscheiden, ob man Facebook eben diese geballte Macht geben will oder nicht. Genau. Und genauso ist es jetzt eben auch bei Friend Connect. Und deswegen war, glaube ich, mit Open Social der einzig wahre und richtige Schritt, es wirklich in Open Source zu geben und eine Organisation draus zu machen, die sich drum kümmert.
Was vielleicht mal sagen kann, da wir ja auch ein deutscher Podcast sind, dass ja momentan sich auch in Deutschland so zumindest abzeichnet, dass sich was in Richtung Open Social auch tut. Nämlich A, ist ja offensichtlich Lokalisten relativ weit, was eine Open Social Integration angeht. Also die sind offiziell laut diesem Open Social Wiki auch noch in diesem Developer Sandbox Modus. Aber offensichtlich wird es da demnächst Applikationen geben und ich sage das jetzt mal salopp, ich habe da neulich mit denen telefoniert, dass wir, denke ich mal, von den Applikationen, die man da sehen wird, eher in Richtung Facebook und Vampire gehen. Irgendwas Witziges, ne, was Spaß macht mit den Leuten. Im Gegenteil, zum Beispiel wie das bei LinkedIn ist. LinkedIn hat ja momentan auch eine Open-Social-Unterstützung, hat da aber halt sehr ausgewählte Applikationen, die vor allen Dingen in diesem Business-Kontext Sinn machen und irgendwie versuchen, sinnvoll das, was LinkedIn da im Bereich Business Social Networking macht, zu unterstützen. Und gleiches hat man halt auch von Xing gehört. Xing hat ja eigentlich damals, als Open Social gegründet wurde, schon relativ schnell gesagt, dass sie da auch mitmachen werden, weil man ja damals schon bei Xing immer gefordert hat, wann eigentlich irgendwann die API kommt. Und da hat Xing dann eigentlich extrem gut Zeit gewonnen, indem sie gesagt haben, wir machen jetzt mit Open Social, aber es dauert natürlich erstmal wieder ein bisschen mit Open Social. Und jetzt haben sie zu den Google Developer Days im September in München angekündigt, dass Open Social in Xing halt in der ersten Hälfte 2009 kommen soll und die haben, das habe ich auch neulich geblockt, auch mehr oder weniger offiziell zu einem Developer-Pitch 2008 aufgerufen. Das heißt, momentan ist Xing daran interessiert, in Kontakt mit Entwicklern zu kommen, die halt sich vorstellen könnten, entweder eine bestehende Open-Social-App für den Xing-Container zu adaptieren, da muss man ja schon immer noch so ein bisschen Feintuning machen, oder halt auch eine komplett neue App zu entwickeln. Aber auch da kann man halt natürlich davon ausgehen, dass es so wie bei LinkedIn laufen wird, sprich, da muss man sich sich jetzt mehr oder weniger bewerben, muss sein Konzept vorstellen und singen wir da letzten Endes nur mit ausgewählten Leuten, wo es halt auch wirklich Sinn macht, dass diese Applikation auf Sing zur Verfügung hat, irgendwie kooperieren und das dann zusammen mit den Entwicklern einführen. Muss man sich einfach direkt an Sing wenden, wenn man das machen will und sich da melden. Und für den Endnutzer heißt es natürlich Hurra, Hurra, wir werden wahrscheinlich auch auf Sing irgendwie im Sommer nächsten Jahres Open Social Apps ausgewählte installieren können.
Weiß denn jemand, wie das bei StudiVZ aussieht eigentlich? Weil die sind da, glaube ich, irgendwann mal beigetreten da dem Ganzen. Aber ich habe also ja auch in London auch gesehen, bei dem Google Hackathon, da waren zumindest irgendwelche Leute von StudiVZ.
Also ich habe von StudiVZ gelesen, dass sie es rein zu Werbezwecken implementieren. Also ja. Dass du als ernsthaft? Dass du als Werbetreibender wahnsinnig viele Möglichkeiten hast, deine Werbung zu platzieren. Oh, also toll. Das war das, was ich über die Implementierung gelesen habe. Und dass sie es gar nicht für normale Apps zugänglich machen wollen.
Gut, ich meine, das passt zu der Aussage von dem neuen StudiVZ-CEO, der als er die Strategie bekannt gegeben hat, gesagt hat, also jetzt frei zitiert, wir machen jetzt noch mehr Werbung, jetzt aber richtig. Ne?
Das ist doch dann die Definition von Web 3.0 sowieso, oder? Werbung muss mehr, was war das hier?
Muss sozialer werden.
Muss relevanter werden, so.
Ja gut, aber ich meine, das passt ja schon so ein bisschen auch zu dem, was letzten Endes Facebook macht. Wir haben ja, glaube ich, schon letztes Mal darüber gesprochen, dass Facebook ja anfängt, ich sag mal, auch den Zugang zu ihrer Plattform zu monetarisieren, indem sie halt so verschiedene Programme aufgesetzt hat, wo Developer jetzt auch bezahlen müssen, um eine gewisse Sichtbarkeit auf der Plattform zu bekommen und auch um gewisse Features zu bekommen. Und das macht ja dann letzten Endes StudiVZ wahrscheinlich auch, indem sie einfach, wenn es irgendwelche, ich sag mal, großen Marken wie, was weiß ich, Mercedes, Nike oder wer auch immer, irgendwelche Applikationen jetzt entwickeln wollen, die letzten Endes mehr Marketing sind als Mehrwert bringen, dann wollen sie die wahrscheinlich auch halt einfach abkassieren und zu Recht natürlich, das klang jetzt so negativ, und halt diesen Zugang zu der Plattform bezahlt bekommen.
Gut, aber das natürlich sieht man natürlich auch wieder das Problem, was so World Gardens dann immer haben, ne? Wenn man so ein Monopol dann hat, kann man das ja nur machen, sonst wird es ja natürlich schwierig, wenn ich jetzt anfangen würde, halt, ihr dürft jetzt alle bezahlen, damit ihr eure Apps auf mrtopf.de stellen dürft.
Ja gut, der Longtail ist dann wahrscheinlich wieder CPC-basierend. Oder wie man das auch immer nennen mag.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist quasi das Google Open Social AdSense Programm.
Das Facebook AdSense Programm.
Ja, oder sprechen so. Wir doch mal ein bisschen.
Genau, sprechen wir über Open Social.
Ja, genau. Sprechen wir doch mal ein bisschen über Datenzugänglichkeit. Also gerade jetzt im deutschen Raum ist das ja immer so eine Sache. Wen lasse ich auf meine Daten? Lasse ich da überhaupt jemanden drauf? Also rein von der Open Social Spezifikation ist es natürlich möglich, über solche Apps auch Daten abzufragen, wenn es der Server ermöglicht oder wenn es der Server zulässt. Glaubt ihr, dass so jemand wie Xing das irgendwann so weit aufmacht, dass ich auch zumindest auf rudimentäre Daten wie meinen Namen oder sowas zugreifen kann?
Den kennst du doch.
Ja, ich selbst im Rahmen, schon. Aber im Rahmen von Gadgets oder im Rahmen von der REST-API?
Erstmal im Rahmen von auch Gadgets. Dass ich, also der Vorteil davon ist eben, dass die Gadgets mehr oder weniger personalisiert laufen können und vielleicht anhand von irgendwelchen Lieblingssachen, die ich irgendwo angegeben habe, mir irgendwelche Sachen auf einer anderen Plattform anzeigen lassen können und so weiter. Glaubt ihr, dass es hier in Deutschland irgendwann passieren wird? Oder?
Bin ich mir sicher. Ich glaube, genau das machen die jetzt. Immer alles andere macht für mich auch gar keinen Sinn.
Naja, aber Xing ist ja.
Ja, ob die Daten die Site verlassen dürfen, das ist ja noch eine andere Frage. Das war ja auch so ein Punkt, den wir da diskutiert hatten bei dem Barcamp. Weil wenn man die Applikation hat, hat man ja auch Zugriff auf die Daten, aber darf ich die dann einfach irgendwie zu einem anderen Server schicken und die da wieder irgendwie zusammenmixen? Und da spricht dann wahrscheinlich meist die Terms of Service dagegen.
Ja, und ich denke auch, dass jede Applikation gegengelesen wird. Also ich denke nicht, dass man da eine Chance hat, irgendwie Hintertürchen einzubauen und die Daten nochmal unauffällig irgendwo hinzufunken. Aber im Rahmen der Plattform werden die, denke ich, auf jeden Fall die Daten zur Verfügung stellen. Weil sonst brauchst du kein Open Social, sonst kannst du einfach irgendwie auf ganz banale Art und Weise da irgendwelche blöden Widgets einbauen. Da brauchst du nicht
naja,
die
ganzen Stress
geben.
Nehmen wir an, so wie du erzählt hast, dass halt Fun-Applikationen drauf sollen. Also ich meine, dafür brauche ich nicht wirklich viele Daten. Also da langt ein Benutzername, dass es halt immer mir zuordnenbar ist.
Ja, aber du willst ja, wenn du jetzt gebissen wirst, auch vielleicht deinen Freunden das mitteilen. Also musst du zumindest wissen, wer die Freunde sind, ne? Oder wie auch immer. Ich habe die ja nie benutzt, ich weiß gar nicht, wie das da läuft.
Finde ich aber eigentlich auch wieder schon wieder eine komische Geschichte, dass gerade Sing Fun-Applikationen anbieten.
Ich glaube, er meinte eher Lokalisten, oder? Was meinst du jetzt?
Ja, wollte sagen, das hast du falsch verstanden. Habe ich das ja, so erzählt? Ich hoffe nicht.
Nee, ich habe das...
Dann habe ich es nur wieder falsch rum gehört, okay.
Nee, ich glaube, das sind wir schon. Klar.
Okay. Mein Fehler, sorry. Also ihr glaubt, dass sich dann auch irgendwann so jemand wie Sing ein bisschen weiter öffnen wird, weil die sind ja bisher sehr bedacht mit ihren Daten und wer darf was lesen und ja nicht zu viel rausgeben?
Das wird halt interessant. Ich meine, einerseits kommt natürlich auf den Marktdruck an, der da dann herrschen wird. Also wenn alle anderen es machen, dann bleibt natürlich kein Weg da dran vorbei. Sonst muss man halt sehen. Ich meine, die Sache ist natürlich schon, da sie eben so viel darauf ihre Datensicherheit achten, oder was heißt Datensicherheit, also dass sie darauf achten, wer darf eben was von mir sehen, ist natürlich dann vielleicht auch die Herausforderung, das eben so auf Open Social zu übertragen, dass das auch bestehen bleibt. Und zumindest zunächst würde ich auch annehmen, dass man dann schon erstmal etwas unterschreibt oder zumindest anklickt, was dann heißt, dass man eben keine Daten auch von der Seite runternehmen darf.
Du, also der Herr von Sing sprach da von Kooperationsverträgen, die dann zu schließen sind. Ich glaube, so einfach ist es nicht, gar nicht.
Ja.
Apropos, warte mal, das könnt ihr mir mal erklären. Man kann auch, glaube ich, in so ganz offenen Plattformen eine Open Social Gadget einfach per URL irgendwie hinzufügen, ne? Dass ich irgendwie auf dem Container nur eine URL zu der Applikation eingebe und dann wird die irgendwie geladen oder so?
Ja, es gibt da so einen Konfigurationsfall dazu, glaube ich. Also es musst du irgendwo speichern und dann gibst du da die URL an, wenn ich es das recht im Kopf habe. Ich habe das schon ein bisschen her, seit ich das mal ausprobiert habe. Aber im Prinzip musste man einfach nur die URL angeben und dann erscheint das Ding da, der lädt halt die Config und alles JavaScript und so weiter, was benötigt wird und dann wird das angezeigt.
Okay, das ist ja im Prinzip dann die ganz freie Lösung.
Das war, glaube ich, in der Orkut Sandbox war es, glaube ich, so.
Da gab es doch mal so eine schöne Referenzimplementierung. osocial.org, glaube ich. Muss mal kurz nachgucken.
Genau. osocial.com. Guckt euch mal schnell was trinken. Wir gucken mal schnell nach.
Genau, wir gucken mal.
Da ist ja geparkte Domain. Okay, das reichen wir nach.
osocial.net, also da die haben auf Basis von eben solchen Open Social Widgets versucht, so ein bisschen den sozialen Graphen abzubilden und mal zu gucken, auf welche Freunde man kommt und wie man das Ganze anzeigen lassen kann und so weiter und so fort. Da kann man mal ein bisschen rumspielen. Ich glaube, die bieten an diese Orkut Sandbox. Und ist es nicht noch High Five?
Ich weiß
keine Ahnung,
nicht,
aber es geht eben darum, dass man so ein bisschen nach seinen Freunden suchen kann und da kann man mal ein bisschen rumspielen und sieht, dass man doch vom Prinzip her auf relativ viele Daten kommen könnte, wenn der Server zulässt. Es ist halt die Frage, ob er es lässt.
Ja, aber klar.
Das wird, glaube ich, nochmal den Rahmen sprengen und wir haben uns schon überlegt, demnächst auch mal eine Folge drüber zu machen, über diese ganzen rechtlichen Sachen.
Da brauchen wir noch einen Experten im Übrigen. Wer hier Experten kennt oder einer ist, bitte melden. openwebpodcast@gmail.com.
Was brauchen wir da? Rechtsanwälte?
Sowas. Datenschutzgeschichten wäre halt interessant, was ich überhaupt mit den Daten machen darf.
Genau, vor allem in Deutschland und natürlich internationaler Kontext wäre noch nett, wenn man sich da auch auskennt. Wir zahlen auch nichts.
Sag mal, es ist ja so gewesen, als ich mir damals irgendwie vor einem Jahr dann auch versucht habe, Open Social anzuschauen, fand ich so ein bisschen langweilig, weil mich das mit den Applikationen nicht so wirklich gereizt hat. Jetzt haben wir ja schon am Anfang gesagt, dass es nicht nur diese Gadgets gibt, sondern es gibt ja auch die REST-API. Was ist denn das jetzt?
Da sollte man REST vielleicht erstmal weglassen. Vielleicht sollte man einfach nur sagen, eine Datenschnittstelle.
Genau. Also, ja, kannst du gerne sagen.
Weil im Prinzip ist es eigentlich dasselbe wie also bei Gadgets oder Applikationen. Die haben eben Zugriff auf dein Profil, deine Freunde und Profil deiner Freunde, je nachdem, wie viel halt der Container, wo das drin läuft, zulässt. Und das Ganze gibt es aber dann auch als sagen wir mal, externe Datenschnittstelle, wo eben nicht nur die Applikationen darauf zugreifen können, sondern andere Web-Services darauf zugreifen können. Das heißt, ein Beispiel, wer das implementiert hat, ist zum Beispiel MySpace. Die nennen das Data Availability. Das wurde auch so Anfang des Jahres, glaube ich, gelauncht. Und das basiert eben auf Open Social und ist eine standardisierte Datenschnittstelle, wo ich dann über OAuth mich authentifiziere. Das hatten wir ja in Folge 3, glaube ich, erklärt, wie das funktioniert. Das heißt, wenn ein Webservice auf diese Daten zugreifen will, dann schickt er mich als User erstmal dahin. Dann sage ich bei MySpace, okay, ich darf darauf zugreifen. Und dann hat dieser Service Zugriff auf diese Datenschnittstelle und kann eben dann mein Profil auslesen und zumindest rudimentär auch, wer meine Freunde sind. Dazu gibt es allerdings dann kein Profil. Zumindest habe ich das nicht hinbekommen, dass ich das irgendwie abfragen konnte. Ich glaube, das gibt es da auch nicht. Aber es basiert auf jeden Fall auf Standards wie eben OAuth und auch die Discovery, die mit OAuth da zusammenhängt. Und das kam, glaube ich, in Version 0.8 von Open Social, ist also relativ neu. Und damit wurde es, glaube ich, auch interessant, sagen wir mal, in Richtung Open Web oder Open Stack, weil natürlich das so eine standardisierte Schnittstelle auch sein kann, um eben solche Daten auszutauschen.
Sprich, also für den Bann. Ja. Sprich, für den Normalsterblichen heißt es einfach nur, dass diese Daten, die bisher von den Applikationen innerhalb der Webseite, zum Beispiel innerhalb von MySpace, Facebook oder was auch immer, genutzt werden konnten, werden jetzt auch außerhalb dieser Webseite zur Verfügung gestellt, wenn der Nutzer dem einwilligt. Das heißt, eine komplett andere Webseite kann auf die Daten dieses Social Networks, was Open Social REST API unterstützt, drauf zugreifen.
Genau, allerdings gibt es da auch Bedingungen, deswegen kam ich ja auf die Terms of Service, weil die Nutzungsbedingungen, die sagen dann schon auch aus, wie lange die das zum Beispiel speichern dürfen oder ob die das überhaupt cachen dürfen oder ob die das einfach nur einmal holen dürfen, dann irgendwie verarbeiten und dann wieder vergessen müssen. Also das heißt,
ich glaube, MySpace hatte da am Anfang eine ganz abgefahrene Regelung. Ne?
Genau, du durfst eigentlich gar nichts damit, was natürlich dann wenig bringt, weil wenn ich zum Beispiel irgendwelche Freunde abgleichen will, dann nutzt es mir natürlich nicht, wenn jetzt irgendwer neu reinkommt. Ich muss dann alle 14 Millionen User irgendwie nochmal neu von MySpace holen, die ich zufällig bei mir auch habe, um abzugleichen, ob die vielleicht ein Freund von dem sind. Das bringt es dann natürlich nicht so.
Aber prinzipiell, um nochmal auf den großen Unterschied der zwei Varianten einzugehen, macht halt die zweite, also die RESTful API, wie wir schon gesagt haben, macht eben in dem Fall Sinn, indem ich keine Oberfläche brauche.
Genau.
Also wo es nicht nötig ist, dass ich irgendwelche Videos direkt angezeigt haben will oder irgendwie meine Slideshows oder was weiß ich, sondern indem ich einfach nur Profilnetze abgleichen will oder wenn ich von einer externen Applikation auf meinen Activity-Stream zugreifen will und so weiter. Also es sind halt, die zweite Variante umgeht halt die ganze Oberfläche. Das ist, ich will nur die Daten, die sollen nirgendwo gezeigt werden. Ich will die auf der anderen Seite einfach verarbeiten und will die dann so anzeigen, wie ich gerne hätte. Dann ist eben diese API ganz sinnvoll, weil man eben diese Widget-Engine umgeht. Also man macht keine Widgets mehr, sondern man frägt echte Daten ab, die man danach weiterverarbeiten kann, Daten. Wenn man darf. Ja, nicht so Widget-Zeugs, so kruscht, so JavaScript-kruscht.
Genau. Also im Prinzip macht es halt Ähnliches wie halt die Standards, die wir schon genannt haben, also wie jetzt Microformats zum Beispiel für Profile oder auch Freundeslisten. Was vielleicht ein bisschen praktischer da ist, ist, dass dieses Profil, was da definiert ist in Open Social, dass das relativ vollständig ist, was zumindest im Moment soziale Netzwerken betrifft. Also weil, wenn man jetzt so eine Edge-Card in Microformats nimmt, so ist es halt nur eine Adresse, aber bei Open Social ist halt direkt auch Interessen und keine Ahnung, was noch alles dabei ist. Das ist auf jeden Fall recht umfangreich. Was ein bisschen fehlt, wäre halt eventuell noch, dass man das auch selbst erweitern könnte, weil manche Applikationen haben vielleicht eben schon noch ein paar mehr Daten, die sie da auch, oder andere Daten einfach, wenn man jetzt als mal extremes Beispiel vielleicht virtuelle Welten nimmt, wenn ich da irgendwie sage, ich bin online, reicht das noch nicht? Oder wenn ich ein Location-Feld habe, dass ich jetzt in Aachen, Germany bin, macht das irgendwie bei MySpace Sinn. In Second Life aber zum Beispiel nicht, weil da habe ich eine ganz andere Datenstruktur dahinter, da müsste ich irgendwelche Koordinaten haben oder ähnliches. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Man kann sich da noch andere Dinge ausdenken, wo solche Daten anfallen würden. Da würde ich mir halt wünschen, dass es noch irgendwie erweiterbarer wäre, dass ich als Entwickler auch sagen kann, ich habe hier noch zusätzliche Daten, macht das irgendwie bekannt, dass ich die habe und kann das dann auch darüber anbieten.
Du hast vorhin die Microformats und die V-Card erwähnt. Was ich eben an Open Social recht schade finde, ist, dass Open Social schon wieder neue Formate für sich definiert. Also für den Activity Stream nehmen sie jetzt zum Glück auch als Drittformat Atom, also wie dieses RSS-Atom, um eben seinen Blog-Feed zu abonnieren. Aber für zum Beispiel Kontakte oder.
Aber das steht laut Spezifikation, gibt es ja drei Formate, also XML, JSON und Atom. Und die sollen eigentlich auch für alle Sachen, also nicht nur Activity-Streams, auch implementiert werden. Oder ich weiß nicht, ob können oder müssen oder sollten.
Also ich glaube, also bei Profil macht es jetzt nicht so viel Sinn, Atom zu nehmen, weil da gibt es ja gar nicht die Felder dazu. Aber ich meine jetzt speziell, also beim Profil ist man leider eben nicht auf die V-Card Attribute eingegangen, sondern hat statt, was weiß ich, Birth Date wieder Day of Birth genommen und so weiter. Man hat halt schon wieder neue Formate definiert, was ich eigentlich recht ärgerlich finde, weil man so eben die, ja, eine neue Sprache wieder, also man muss wieder was Neues lernen und man muss seine Applikation wieder umschreiben. Es funktioniert halt alles nicht direkt miteinander. Man kann es zwar vom einen in das andere Format portieren, aber schön wäre es doch, wenn ich eine Microformat, eine H-Card direkt auch über Open Social hin und her schicken könnte. Also einfach die Formate, die schon bestehen, weiter verwenden.
Ja, ist halt die Frage, vielleicht ist es auch so einfacher. Ich weiß halt nicht, es ist auch die Frage, es fehlen ja auch viele Felder dann erstmal und vielleicht wollte man auch einfach mal schnell fertig werden und nicht mit der Microformance-Community erst noch ausdiskutieren.
Ja, es geht ja nicht speziell um die Microformance-Community, aber also ich habe jetzt gerade im Portable Contacts in der Google Group gelesen, dass die sich jetzt zum Beispiel mit wie heißt's, die XML-Version von der V-Card, also es ist jetzt gerade irgendeine Draft rausgekommen vom IETF, die arbeiten eben an einem XML-Format von der V-Card, was ja jetzt schon wieder spannend wäre, weil es wäre an sich das gleiche Format und passt in die XML-Struktur von Open Social. Und so hätte man eben ein generisches Profilformat, was für alle funktionieren würde.
Gut, ich meine, wahrscheinlich müssen wir jetzt damit leben, was da passiert.
Ja, natürlich.
Ich meine, was zumindest gut dran ist, ist, dass sich viele Leute drumherum geschart haben. Und von daher, sagen wir mal, hat es auch die Chance, denke ich mal, Weiterverbreitung zu finden. Also ist jetzt ja nicht so, dass jetzt einfach irgendein jemand das gemacht hätte, das ist schon mal so. Und ich meine, man wird sehen, was sich durchsetzt nachher. Und wahrscheinlich wird es auch nicht der letzte Standard sein, den irgendwer erfunden hat in dem Bereich.
Ja.
Leider.
Und wo ich gerade Portable Contacts erwähnt habe, Portable Contacts ist natürlich zu 100% auch Open Social fähig oder kompatibel.
Heißt nur anders.
Ja, heißt nur anders. Man hat da gedacht, man macht einen eigenen Standard draus, warum auch immer.
Okay.
Aber es verwendet praktisch 1:1 die Geschichten, die auch der normale Profilaustausch verwendet. Mhm. Also. Und von den Techniken her, von der Spezifikation ist es 100% Open Social. Also praktisch ein Format, um auch seine Kontakte abzugleichen. Was gibt es denn eigentlich für Open Social Möglichkeiten? Was kann man denn alles abholen? Weiß das jemand?
Ich hatte es vorhin offen. Also sind halt, wie gesagt, das Profil ist relativ komplett, würde ich mal sagen, wenn man jetzt so ein MySpace oder was auch immer, wahrscheinlich, wenn man alle bestehenden Profile von den Leuten, die dabei sind, zusammenwirft und da so die Gesamtmenge bildet, dann hat man wahrscheinlich alle Felder, die man da abfragen kann. Dann kann man halt die Freunde abrufen, dazu auch wieder die Profile. Dann gibt es noch, kann man noch Gruppen, also das betrifft jetzt nur die Datenschnittstelle, nicht die für die Applikation, kann man noch die Gruppen abrufen. Activity Streams, man kann das Ganze im Übrigen auch, das implementiert glaube ich im Moment noch keiner nur, kann das auch nicht nur abrufen, man könnte es auch dahin schicken. Also man könnte auch eine neue Person anlegen darüber. Da weiß ich aber nicht, ob es irgendwer implementiert. Das wäre mal interessant, weil es eben nicht nur so ein Lesezugriff ist. Und ja, was gab es noch? Ich glaube, man kann auch noch Daten speichern dort. Da hängt natürlich
das
wieder
wusste ich jetzt zum Beispiel nicht.
Doch, das ist für die Applikationen zum Beispiel interessant, weil die ja vielleicht irgendwelche Daten, auch wenn die jetzt nicht einen eigenen Server haben, dort Daten ablegen wollen über den User, was der da so eingetippt hat. Und da hängt es natürlich wieder vom Container ab. Deswegen ist so eine Applikation auch nicht 1:1 vielleicht von A nach B übertragbar, was der da erlaubt und wie viel Speicherplatz man zum Beispiel hat oder was auch immer. Aber okay. Das sind so, glaube ich, grob die Sachen, die man da abfragen kann.
Um jetzt nochmal ein bisschen von der Technik wegzukommen, eben der spannende Teil ist einfach, dass man eine einheitliche Möglichkeit bietet, um eben zum einen austauschbare Widgets zu machen und zum anderen eben die Möglichkeit bietet, auf einem standardisierten Weg auch so an Daten zu kommen. Einer der nächsten kleinen Punkte, den wir noch ansprechen könnten, auch wenn mich der Herr Sebi da jetzt stoppen will. Keine Chance. Ich ziehe das jetzt durch.
So, ich muss da mal kurz weg.
Das können wir auch ruhig alles drin lassen. Ich lasse mich hier nicht bremsen.
Nee, ich mache nur zum Spaß mal hier ein paar Marken rein. Aber erzähl nur weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Eine spannende Geschichte ist, die wir eben bisher vergessen haben, ist eben die Geschichte, das Ganze ist offen. Das heißt, das kann auch ich persönlich auf meinem Webserver hosten. Also ich selber kann sagen, hier, Plattform, haut doch eure Widgets einfach auf meine Seite drauf. Und da hat der Sebastian einen schönen Artikel geschrieben über Distributed Open Social. Und da er unsere letzte Podcast-Folge über Distributed Social Networks ging. Und der Sebastian, muss man heute natürlich auch nochmal erwähnen, auf Redrive Web verlinkt wurde mit seinem Screencast. Vielleicht will er uns da noch ein bisschen was drüber erzählen, über mein eigener Open Social Container.
Und nimmst du mich wieder weg?
Ja klar, also es ist natürlich auch, wenn man sich jetzt nochmal die letzte Folge vor Augen vorführt.
Ohren.
Oh mein Gott, das war falsch
Ohren
gesagt. Ja, genau. Wenn man sich nochmal in den Sinne ruft, wäre auch die Frage, ob das nicht auch ganz spannend wäre, wenn man halt, ich sag mal, Open Social Gadgets zum Beispiel halt auch in so einem Distributed Environment laufen lassen könnte. Es gab ja dieses Beispiel, dass zum Beispiel jeder WordPress-Blogger letzten Endes dann in so einem Distributed Social Network sein Profil, seinen Social Graph, seine Accounts, seine Activities auf seinen eigenen Blog abbildet. Und dann würde es natürlich auch Sinn machen, dass ich auf meinem eigenen Blog irgendwann mal Open Social Widgets installieren kann. Sprich, wird es irgendwann mal eventuell, ich sag mal, das WordPress Open Social Container Plugin geben? Weiß man nicht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so ganz einfach, weil, ich sag mal, einfaches Beispiel, es gibt ja zum Beispiel so kleine Widgets, womit man seinen Freunden virtuelle Blumengrüße schicken kann. Und ich denke, da müsste noch ein bisschen was passieren, damit Open Social wirklich in so einem Distributed Social Network funktioniert, weil wenn ich das Gadget irgendwie auf meinem Blog installiere und ich sag mal, Matthias hat das gleiche Gadget auf seinem NoSrub Installations Server laufen, dann glaube ich, ist es momentan auch nicht möglich, dass diese beiden Gadgets wirklich miteinander kommunizieren und dass, wenn ich Matthias Blumengrüße schicke, er sie auch wirklich dann auf seinem Knotenpunkt bekommt.
Oder haben will.
Oder haben will, ey.
Alles, was mir Sebi schickt, will ich haben, Mensch.
Ach so, ja, Entschuldigung.
Ist doch klar.
Ja, ich wurde ja offiziell aufgefordert, nochmal eine Screencast nachzulegen zum Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Open Social und Distributed Social Networks, und da kann man sich eigentlich auch nur nochmal, das können wir natürlich verlinken, den Artikel auf Redrive Web empfehlen, weil natürlich sich schon einige Leute auch in den Kommentaren dazu ausgelassen haben, wo eigentlich der Unterschied ist, was die unterschiedlichen Ansätze sind und so weiter und so fort.
Wobei ja so viel nicht da ist, ich meine, es ist hauptsächlich natürlich die Standards, die verwendet werden, würde ich mal sagen. Moment würde ich sagen, macht natürlich mehr Sinn, auf Microformance und so weiter zu setzen, weil das mehr verbreitet ist, als wenn ich jetzt damit Open Social versuche, irgendwelche Endpunkte zu finden.
Ist halt viel einfacher.
Ich will sagen, du kannst Open Social und Distributed Social Networking gar nicht vergleichen. Das eine ist irgendwie ein Architekturkonzept für soziale Web und Open Social, jetzt mal von der REST-API gesehen, ist einfach ein weiterer Kanal, wie du diese Daten ausspielen kannst. Jetzt als Alternative oder hinzu zu dem Microformats oder Faux zum Beispiel.
Ja, nicht als Ersatz, wie gesagt, eher für die Kanäle eben, wie du an Daten rankommst.
Ja, genau. Und dann, also wenn Open Social mal irgendwann distributed funktioniert, dann wird es, glaube ich, richtig lustig.
Was meinst du speziell, wenn es distributed funktioniert? Also wenn mein Blog ein Open Social Container ist, wo ich meine Apps anzeigen lassen kann oder den ich per RESTful API ansprechen kann?
Nee, wenn wir uns, ich sag mal, Open Social Widgets installieren können, wo wir lustig sind und diese Widgets dann auch wiederum plattformübergreifend funktionieren. Sprich, dass das Widget, was bei MySpace installiert ist, auch den Nutzer erreicht, der das Widget auf Yahoo installiert hat.
Okay. Und wenn, ja, und wenn ich das Widget auch auf meinem Blog anzeigen lassen kann.
Genau.
Also
sagen wir über, aber über einen, ja. Über, sagen wir mal, einen zentralen Server wäre das ja möglich. Wenn jetzt der Blumengroß-Server da wäre, das wäre natürlich nur schwierig, wenn der Server nicht da ist.
Naja, ich will ja meinen eigenen Server haben, Mensch.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß, ich stecke jetzt auch zu wenig technisch drin, um sagen zu können, ob das eigentlich, ich sag mal, im Rahmen dieses Open Social Container gelöst werden müsste oder ob das eigentlich eine Sache ist des App-Servers, also desjenigen, der diese App entwickelt, ob der das regeln muss, dass er auch plattformübergreifend diese Dinge zustellen kann.
Also es gibt ja zum Beispiel auch, was war das hier, irgend so ein Event-Planungsding, die das, glaube ich, bei der Web2Exo-Out vorgestellt hatten, wo man halt seine ganze Eventplanung, was vorher eben eine Webseite war mit der ganzen Applikation, eben jetzt so eine Open-Social-Applikation ist. Und die werden natürlich trotzdem noch ihren ganzen Server haben, weil die ja auch die ganzen drumherum Service, die sie drumherum haben, eben trotzdem noch betreiben. Und ja, da wäre es natürlich möglich, da mehrere einfach zusammenzuschalten.
Ja, ich glaube, was nicht geht, ich meine, ich habe mich mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, es gibt auch bei Open-Social diese Unterscheidung nach wer ist die Person, auf dem das Open Social Gadget dargestellt ist und wer ist der Viewer? Und da arbeiten die ja mit diesen IDs. Und diese IDs müssten ja dann auch plattformübergreifend funktionieren.
Oder die müssen wieder ein Mapping irgendwie haben. Aber ich meine, es wird sich irgendwie lösen lassen. Wie elegant ist halt die Frage? Das ist wieder ein Usability-Problem wahrscheinlich im Endeffekt.
Genau, wir driften auch wieder ab in Details.
Genau. Und das wird uns sicherlich Sebastian mit seinem neuen Screencast alles nochmal detailliert erzählen, den er diesmal Deutsch und Englisch machen wird.
Genau.
Hat er mir ganz fest versprochen.
Damit der Matthias auch versteht.
Ha. Wir geben nachher nochmal die Adresse durch für Drohbriefe, falls er es nicht macht.
Ja. Du, mein Englisch war so schlecht, das hat, glaube ich, jeder Fünftklässler verstanden, der irgendwie Englisch gerade ein Jahr hatte.
Ja, dafür hast du aber also Weltruhm für ein Apfel und ein Ei.
Ja, die Amerikaner sind immer so höflich, weißt du kannst Englisch sprechen wie der letzte Hinterwäldler und die sagen, your English is great.
Ja, weil sie sich denken, besser der spricht Englisch, als dass ich noch seine Sprache lernen muss.
Ja, stimmt.
So, das lassen wir alles drin, würde ich sagen, weil wir das ja auch letztes Mal so gemacht haben. Deswegen.
So. Ja, kommen wir zum Ende. Ich denke, wir haben eigentlich eine ganz schöne Einführung gegeben in Open Social, oder?
Ja, ich denke mal. Also ich bin da begeistert von. Ich hoffe, hier gibt's unsere noch, Zuhörer auch wenig.
Gibt es noch irgendwie Feedback außer Bar 54106 ist doof?
Tja, ich wollte auch nochmal dazu aufrufen, wo hier gerade so eine Pause entsteht, was ich vorher vergessen habe. Dass gerade noch bei der OpenID Foundation demnächst ein Board gewählt wird und da auch jeder mitmachen darf. Ich glaube, bis zum 8. kann man sich sogar noch selbst nominieren, wenn man denn will. Und man kann natürlich auch Mitglied bei der OpenID Foundation werden. Das habe ich jetzt mal gemacht. Kostet nur $25, was ja für uns hier relativ billig ist.
Ich bin auch dabei.
Ja, sogar der Matthias ist dabei. Und der Prozess war eigentlich auch relativ gut. Und wie gesagt, man kann dann im Moment geht es darum, wer wird nominiert fürs Board. Und wie gesagt, man kann sich entweder selbst nominieren oder die unterstützen, die schon da sind. Und ab 10. oder wann wird dann eben das Board gewählt bis zum 24. Dezember. Und
sprich weiter.
Ja, also wer sich dahinter klemmen will, dass die OpenID Foundation irgendwie was ich aktiver wird oder was auch immer oder da mitgestalten will, der sollte auf jeden Fall das Ganze unterstützen und dort Mitglied werden.
Aber wo wir jetzt eh am Ende sind, da können wir noch ein bisschen motzen, oder? Die OpenID Foundation Member Anmeldeseite ist schön natürlich mit OpenID, keine Frage, aber sie unterstützt nicht mal ESREG.
Genau, aber ich habe Matthias schon gesagt, er kann sich da bestimmt melden und das für sie implementieren.
Ja, ich bin ja jetzt da Mitglied, ich werde da was ins Laufen bringen.
Ja, okay, also ich nominiere dich schon mal. Bescheid.
Genau, und der Herr Topf und ich haben auch gerade ein bisschen über die Zukunft von OpenID geblockt, wo wir ganz viele Kommentare wollen, weil es ja immer wichtig ist, darüber zu reden, weil wer weiß, ob wir zwei recht haben.
Also ich schon.
Außerdem haben wir schon mal unterschiedliche Meinungen, das passt schon mal nicht. Ja, aber das wäre doch schön, wenn wir vielleicht auf den Blogs auch ein bisschen eine schöne Diskussion hinbekommen könnten und das Ganze in Deutschland ein bisschen weiter voranbringen. Gut, also gleich mal beim Herrn Topf und bei mir vorbeischauen.
Und bei Herrn Pixel Sebi für seinen Screencast.
So. Ja, das sowieso, na klar.
So, jetzt sind wir hier total aus dem Ruder gelaufen, aber schön. Ich weiß nicht, was ich rausschneiden soll.
Was im Rausschneiden?
Okay.
Weißt du, wenn das also raus... man kann sich doch einfach zu Hause selber rausschneiden, wenn man will. Weißt du, man hört sich das einmal an.
Natürlich.
Ja, natürlich. Dann schneiden wir das überflüssige raus. Dann könnte man quasi nochmal so einen Director's Cut zur Verfügung stellen. Wir setzen den auch gerne dann online.
So, Herr Pötter sagt, die Werbung muss raus. Welche Werbung? Die Werbung kam noch gar nicht.
Welche Werbung?
Facebook, ich glaube,
für Sing, für Lokalisten, für die OpenID Foundation. Stimmt, wir sollten uns da nicht so leiten lassen von diesen großen Marken.
Ja.
Genau. So, ja, okay, ich lasse einfach alles drin. Wer jetzt noch dabei ist,
trinkt Pepsi-Cola.
Dem sagt der Pfefferle noch Tschüss.
Nee, Mann.
Okay.
Wir machen jetzt noch eine Stunde. Ich bin voll heiß jetzt.
Gut, das
kommen wir mal die zweite Folge gleich auch noch.
Stimmt, nächste Folge. Was machen wir nächste Folge? Da machen wir einen Rückblick und einen Ausblick.
Nur rumgiegen. Leg mal noch den Dings an. Leg mal noch den Irk-Chat an, dann können wir den noch schnell
durchsagen. Der Irk, den haben wir schon durchgesagt. Der ist angelegt. Er ist Open Web Podcast, ein Wort auf irc.freenode.net. Freenode.net. Und es ist kein Thema Gesetz, sehe ich gerade, aber das setzen wir gleich. Und ein Widget, um damit auch aus dem Web heraus chatten zu können, wird dann irgendwie demnächst auf eben openweb-podcast.de erscheinen.
Jetzt will ich mich zum ersten Mal in meinem Leben ernsthaft mit IRC beschäftigen müssen, was ich ja bisher immer vermeiden konnte.
Echt? Noch nie?
Ja.
Mann, also Mann. Was haben wir für Leute dabei?
Schlimm.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Wir müssten ja eigentlich noch so eine Weihnachtsmarktfolge machen, ne? Eigentlich müssen wir uns mal so auf halbe Strecke machen.